Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, wenn alle dich ignorieren. Oder erkenne die Liebe Gottes zu dir. Folgendes, wenn du auf die Straße rausgehst und zu jemandem hingehst und zu dem sagst, Jesus liebt dich und dein bestes Zahnpasta-Werbe-Lächeln aufsetzt, dann schau dich der wahrscheinlich an. Kaut auf seinem Kaugummi weiter und sagt, ja und? Was habe ich jetzt davon, dass Jesus mich liebt? Das ist so eine stereotyp christliche Aussage. Jesus liebt dich, Gott liebt dich und so. Nur die Sache ist die, meine Damen und Herren, dass Jesus dich liebt. Diese Offenbarung, die hat Dynamitkraft, die hat solche Sprengkraft, die kann dein Leben vollkommen vom Kopf auf die Füße stellen, kann dich absolut revolutionieren. Ist dir das bewusst? Jesus liebt dich, das klingt so kitschig. Aber es ist die größte Offenbarung, die du haben kannst in deinem ganzen Leben. Du musst wissen, dass du geliebt bist. Und schau, die Sache ist die, es wird immer Menschen geben, denen du es nicht recht machen kannst, die dich nicht mögen werden. Du wirst immer wieder mit Leuten zusammenkommen, die dich nicht mögen werden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du weißt, dass er dich liebt. Wenn du nämlich dich von Gott geliebt weißt, dann gibt dir das einen Anker. Dann ist dir völlig schnurzpiep egal, was der Nachbar zur Linken oder der Nachbar zur Rechten oder der Chef oder der Kollege oder sonst jemand über dich denkt. Das ist nicht, es trifft dich nicht mehr so. Du bist dann wie hinter einer Festung, wie hinter einer Mauer. Hat das schon mal jemand erlebt? Also zum Glück habe ich das schon öfter erlebt, weil ob das glaubst du oder nicht, aber ich war sogar kritisiert. Richtig übel manchmal. Ja. Die eine, die schüttelt den Kopf, ich verstehe es auch nicht. Ja. Aber es ist so. Und wenn du dann weißt, hey, nee, Jesus liebt mich, dann ist das was ganz anderes. Dann hast du plötzlich da eine bessere Lebensqualität. Kannst du das nachvollziehen? Deswegen müssen wir erforschen, wie sehr Gott uns liebt, damit du das glauben kannst. Und wenn du das dann glaubst, dann revolutioniert es dein Leben. Dann gibt dir das eine Lebensqualität, die du bisher möglicherweise so nicht hattest. Amen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, also. Nee. Die Botschaft würde ich frei machen, wenn du sie erfasst und wenn du sie auf dich wirken lässt und wenn du sie glaubst. Die Sache ist nämlich die, Galater Kapitel 5, Vers 6, bei Gott zählt weder Beschnittenheit noch Unbeschnittenheit was, deine Herkunft zählt nichts, aber der durch Liebe wirksame Glaube. Und jetzt denkst du natürlich, okay, gut, jetzt soll ich glauben, das ist schon schwer genug. Und jetzt soll ich auch noch lieben, damit der Glaube wirksam wird. Das hast du falsch verstanden. Du sollst nicht lieben, sondern du sollst wissen, dass du geliebt bist. Wenn du weißt, dass du geliebt bist, dann wird dein Glaube wirksam. Hast du das gehört? Nicht du sollst andere lieben. Das ist eine, ich will fast sagen, eine Nebensache, die auch dabei rauskommt. Ganz klar, dass du andere liebst. Aber erst einmal sollst du erfassen, dass Gott dich liebt. Und wenn du erfasst, wie sehr Gott dich liebt, wird es dir leicht zu glauben. Zumindest leichter zu glauben. Also jetzt haben wir den Vers richtig verstanden. Du musst die Liebe Gottes zu dir erkennen, erfassen. Und dann plötzlich ist alles anders. Oh Mann. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 15, da steht, seht zu, dass niemand an der Gnade Gottes Mangel leide, damit nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse, die vielen verunreinigt. Eine Wurzel der Bitterkeit. Du betest, dringst nicht durch. Du fühlst dich ungeliebt. Du kommst in deinen Sportverein, du kommst auf die Arbeit, du kommst in die Gemeinde und es juckt keinen Menschen. Der Pastor läuft an dir vorbei mit seiner Kaffeetasse in der Hand. Ja. Zumindest kommt es dir so vor. Und die Ordner, die sehen dich kommen, schauen schnell weg und reden miteinander, damit sie dich nicht begrüßen müssen. Ist natürlich alles Quatsch. Aber bei manchen Leuten kommt es tatsächlich so an. Und dann kann es sein, ja, dass deine Wurzel der Bitterkeit aufsprost. Und du plötzlich zum geistlichen Zombie wirst. Ja. So eine Schreckgestalt, die ablästert über alle, die nicht freundlich zu ihr sind. Und der Chef ist so ein Depp. Und der Pastor hat keine Ahnung, aber das wissen wir ja. Und dies und das und jenes und dein Ehepartner und so weiter, die sind alle, wie gesagt, Wurzel der Bitterkeit. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 19. Da steht, dies ist die Liebe. Nicht, dass wir ihn geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Es ist Gottes Wille, deine Lebenssituation, egal wie sie sich jetzt darstellt, zu verbessern. Wenn sie schlecht ist, will er sie besser machen. Wenn sie schon gut ist, will er sie noch besser machen.
Amen.
Also es ist Gottes Wille, deine Gebete zu erhören. Aber dieser Glaube, der deine Gebete zur Erhörungsreife bringt, der gedeiht in der Liebe, in dem Bewusstsein, in der Offenbarung, dass du von Gott geliebt bist. Okay, und jetzt müssen wir da ein bisschen tiefer einsteigen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 8 und 16, da sagt Johannes zweimal dasselbe. Er sagt Folgendes, er sagt, Gott ist Liebe. Okay, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe. Jetzt denk mal mit. Liebe ist nur dann Liebe, wenn sie ein Objekt der Liebe hat. Denn wenn du allein bist, dann kannst du natürlich sagen, ich bin Liebe oder so, aber das merkt ja keiner. Du kannst sagen, ich bin voller Liebe, aber ja, sieht man nicht. Deswegen ist Gott dreieinig. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sind einander gegenseitig die Objekte ihrer Liebe. Deswegen genügt Gott sich selber in aller Ewigkeit. Er braucht keinen anderen, er langt vollkommen sich selber. Die verherrlichen sich gegenseitig. Die verherrlichen sich gegenseitig. Okay? Die lassen sich gut dastehen. Und so hat der eine dem anderen seine Liebe demonstriert. Dadurch, dass er ihn verherrlicht hat. Dadurch, dass er sich an ihm gefreut hat, dass er was Gutes an ihm gesehen hat. Jetzt meine Frage. Siehst du auch ab und zu an anderen Leuten was Gutes? Wenn du das nicht tust und es nicht anerkennen kannst, dass auch in anderen Leuten was Gutes drinnen steckt, dann brauchst du ganz, ganz dringend eine heftige Dosis von Liebe Gottes. Amen. Meine Frau und ich, wir gehen immer wieder spazieren. Und es ist ein Radweg. Okay? Und da begegnet uns ein Herr, der, meine Frau lacht, ne, der auf dem Fahrrad sitzt, versteinertes Gesicht und an uns vorbeifährt. Wir lächeln immer, lächeln ihn freundlich an und er ignoriert uns vollkommen. Ne? Hat es mal geregnet letztes Jahr und wir waren nass, meine Frau und ich. Ne? Da fährt er vorbei, ignoriert uns völlig, aber... Wir lachen drüber, wenn wir das sehen. Aber es ist eigentlich nicht zum Lachen. Vor allem der Typ hat nicht so viel zum Lachen. Na? Also Wurzel der Bitterkeit. Wenn du eine Wurzel der Bitterkeit in deinem Herzen feststellst, dann spreche ich jetzt zu dir. Das ist mir stark auf dem Herzen. Ja? Der Herr will dir diese Wurzel heute ziehen. Er wird es auch machen. Diese Botschaft wird dich befreien, wenn du deine Ohren aufmachst und Ja dazu sagst. Die Liebe Gottes erkennst und bejahst. Also nochmal. Das Höchste, Größte, Schönste, Beste, das der Vater hat, ist der Sohn und der Heilige Geist. Die verschaffen sich ständig gute Gefühle. Die offenbaren ständig neue Wesenszüge an sich, die den anderen so begeistern, dass sich die freuen und eine Lebensqualität haben. Unglaublich. Übrigens, das erste Mal, dass Liebe im Neuen Testament vorkommt, ist an folgender Stelle. Markus Kapitel 1, Vers 11. Jesus geht ins Wasser der Taufe, er geht unter, er kommt wieder rauf und da geht der Himmel auf und der Vater spricht und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und der Geist Gottes, der hält es auch nicht mehr aus, sondern der kommt jetzt aus dem Himmel herab und senkt sich herab auf Jesus in Form einer Taube, landet auf ihm und die Gottheit ist quasi hier in einer engen Gemeinschaft. Der Vater drückt seine Liebe dem Sohn aus, der Geist Gottes kommt runter und knuddelt Jesus und rüstet ihn natürlich für den Messiasdienst aus, der jetzt so richtig beginnt. Merkt ihr das? Da findet ein Maß an Vertraulichkeit, an Intimität statt in der Gottheit. So sehr hat Gott die Welt geliebt, ist jetzt der nächste Satz. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit die Welt nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Hast du das gehört? Diesen geliebten, einzigartigen, kostbaren, das Kostbarste, was Gott überhaupt hat, diesen Sohn nimmt der Vater her und gibt ihn für die Welt, die nichts, absolut gar nichts für Gott getan hat. Es steht nämlich nicht da, so sehr hat Gott die Heiligen geliebt, so sehr hat Gott die Gläubigen geliebt, so sehr hat Gott diejenigen geliebt, die sich wirklich anstrengen. Nö, so sehr hat Gott die Welt geliebt, mit all ihrer Schlechtigkeit, mit all ihrer Gefallenheit, mit all diesen Dingen. Wozu? Naja, um dich von deinem sündhaften Wesen zu befreien, um dir eine neue Geburt im Herzen zu verschaffen. Dass der Geist Gottes einziehen kann in dein Herz. Deswegen ist Jesus gekommen. Er hat sich an ein Kreuz hängen lassen und hat dort deine Sünden auf sich genommen. Er, der nichts falsch gemacht hat, hat deine Sünden auf sich genommen, damit du jetzt seiner Vollkommenheit teilhaftig wirst. Wohlgemerkt, du bist nicht der Christus, aber du bist ein Teil am Leib Christi. Und wisst ihr, was Gott seinerzeit beschlossen hat, als er die Menschen geschaffen hat? Der Vater hat dem Sohn ein Volk geschaffen, damit es seine Herrlichkeit preist in Ewigkeit. Also es steht wirklich in der Bibel, Epheser Kapitel 1, Vers 12. Wir sind geschaffen zum Preise seiner Herrlichkeit. So, wir erkennen also Jesus, wie er ist, und wir sind so begeistert, dass wir ihn dafür preisen. Dazu musst du ihn kennen. Dazu musst du ihn kennenlernen. Dazu musst du wissen, wie er ist, damit du es überhaupt kannst. Weil ansonsten hast du da keinen Spaß dran. Ansonsten ist es irgendwie eine religiöse Übung. Hosianna, Sogi. Ja, Hosianna. Und in Wirklichkeit schaust du auf die Uhr und wärst viel lieber im Hofbräuhaus in München. So wird die Ewigkeit nicht sein. Jemand hat geschrieben, hat gesagt, wie würden es überhaupt sein für uns, für die Christen in der Ewigkeit? Hä? Wie würden es sein? In anderen Religionen, da wissen wir wenigstens, wir kriegen Frauen. Ihr Lieben, hört mal. Wir werden in der Ewigkeit Jesus mehr und mehr und besser kennenlernen. Und es wird uns in ein solches Hoch hineinversetzen, da kommt die beste Droge nicht mit. Bist du noch da? Du denkst, hier auf der Erde gibt's Ekstase. Ja, wart mal, bis du angekommen bist beim Herrn. Dann stellst du fest, wie das wirklich ist, wie das eigentlich gedacht war. Ja, du wirst feststellen, hey, derjenige, der dich am meisten berauscht, ja, ist Gott. Kannst du Heroin vergessen, dieses ganze Zeugs. Danke für das donnernde Amen. Aber es ist so. Also du wirst in Ewigkeit nicht Frauen haben, du wirst nicht gut essen und das ist dann der Himmel. Ey, Entschuldigung, aber das ist zu kurz gesprungen. Das, was uns wirklich begeistern wird in Ewigkeit, ist Gott, ist der Herr. Und ich versuche dich ein bisschen in diese Richtung jetzt hier zu lenken. Gott hat es jetzt schon hier auf der Erde gefallen, uns sein Reich zu schenken. Es hat, fürchte dich nicht, du kleine Erde, es hat dem Vater wohlgefallen, dir das Reich zu geben. Das sollte dir ein gutes Gefühl geben beim nächsten Mal, wenn du betest. Du solltest mit mehr Zuversicht beten können. Es hat ihm gefallen. Ich werde es nicht irgendwann kriegen. Ich habe es jetzt schon. Ich sehe vielleicht die himmlische Bank nicht, aber ich kann jetzt schon hineingehen und dort Gnade um Gnade abholen. Weil er mich liebt, deswegen kann ich mich an seinem Buffet bedienen. Jesus sagt sogar, alles, was er in meinem Namen bittet, werde ich tun für euch. Wird der Vater euch geben. Ah, Gebete erhören, ist das Leichteste von der Welt. Aber nur dann, wenn dieser Glaube durch Liebe wirksam ist. Und du musst wissen, dass Gott dich liebt. Also ich hoffe, dass ich dir das jetzt schon ein wenig gezeigt habe. Das Kostbarste, was Gott hatte in der Ewigkeit, das war der Sohn. Diesen Sohn hat er bereitwillig für dich gegeben. Nimm das Kostbarste, was du hast, her und gib's willig für jemanden anderen. Nur jetzt auch einen Gedanken, okay? Dann weißt du, was es Gott gekostet hat. Es hat ihn alles gekostet und er hat es willig und freiwillig für dich gegeben. Weißt du, warum Gott es gefallen hat, den Christus zu zerschlagen und krank zu machen? Er hat deine Krankheit und deine Sündhaftigkeit auf sich genommen, damit du jetzt seine Gesundheit und seine Erlöstheit und seine Vollkommenheit geschenkt bekommst. Das ist das Evangelium von Jesus von Nazareth. Jesus kam auf die Erde und hat alles Schlimme, was ein Mensch erleben kann, durchlitten. Und weißt du warum? Weil er als Hohepriester der Menschheit, als Stellvertreter der Menschheit vor Gott, deine Gebetsanliegen vor Gott kundtun will, in einer Art und Weise, die er vollkommen nachvollziehen kann. Alles Schlechte und Schlimme, was ein Mensch erleben kann, hat Jesus erlebt, durchlebt. Ja, eine Familie haben zu wollen, aber keine zu kriegen. Alle diese Sachen, die Einsamkeit des Genies, des Einzigartigen, hat er alles durchlebt, hat er alles bis zur Neige ausgekostet, damit er nachvollziehen kann, was du leidest. einzig zu diesem Zweck, um dein Hohepriester zu sein, der dein Leid in würdiger Weise vor den Vater bringt, damit da Abhilfe geschaffen wird. Hey, allein die Offenbarung, dass Jesus dein Hohepriester ist und dieser Leidensweg, den er freiwillig, sag mal freiwillig, auf sich genommen hat, der sollte dir zeigen, dass Gott dich liebt. Von dir wird zunächst einmal nichts erwartet. Von dir wird nicht erwartet, dass du jetzt Gott groß liebst. Du sollst nur die Liebe Gottes zu dir empfangen. Wenn du dann Ja sagst zur Liebe Gottes, dann hat es eine verändernde Wirkung auf dein Herz. Plötzlich wirst du ausgeglichen. Plötzlich werden die Angriffe nicht mehr so schlimm. Plötzlich fliegen die feurigen Pfeile zwar an. Die Leute sind immer noch unverschämt zu dir, aber es berührt dich nicht mehr, weil du weißt, gestern Abend hat Gott mein Gebet erhört. Und es ist mir wichtiger als alle andere Bestätigung. Bei Paulus war es so. Paulus hat deswegen gesagt, im Römerbrief Kapitel 8, Vers 37, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Ja, du wirst immer noch in Schwierigkeiten kommen. Du wirst in Schwierigkeiten kommen. In große, in kleine. Aber ich sage dir mal eines. Wenn du in der Liebe Gottes lebst und weißt, dass der Herr dich liebt, dann werden die großen Probleme dir plötzlich klein erscheinen. Plötzlich wirst du die Gnade haben und den Segen haben, durch diese Probleme hindurchzugehen, und es wird dir nicht mehr wehtun. Es wird dir, die Probleme werden dich nicht mehr einschüchtern. Im Gegenteil, die Weisheit Gottes wird fließen, weil du weißt, Gott liebt mich. Er arbeitet hinter den Kulissen schon an der Lösung, und plötzlich kommt die Offenbarung und du weißt, was die Lösung des Problems ist. Andere starren ja auf das Problem, wissen nicht, was zu tun ist, aber du weißt es. Intuitiv weißt du, was zu tun ist. Das ist der Segen Gottes. Mit dem will der Herr dich beglücken. Ich finde, es ist gute Nachricht. Und es ist nichts anderes als das reine, pure Evangelium von Jesus. Er ist dein Hohepriester. Wer ist er? Dein Hohepriester. Er hat für dich gelitten, damit er deine Anliegen in würdiger Weise vor Gott vertreten kann. Ihr Lieben, das ist übermenschliche, das ist absolut übermenschliche Liebe. Ja? Wenn jemand die Sünden eines anderen auf sich nimmt, weil der andere sich bekehrt hat, eine Wesensänderung vollzogen hat. Stell dir das mal vor. Stell dir vor, du bist zum Tod verurteilt und du sollst hingerichtet werden. Du hast dich aber gründlich in deinem Herzen geändert. Du wirst niemanden mehr töten. Du wirst gar noch weiterleben hier. Und dann kommt Jesus auf dich zu und sagt, hey, ich sterbe für dich und du kannst frei sein. Wir tauschen einfach Plätze. Dann lässt er sich für dich hinrichten und du gehst mit seinem Wesen im Herzen weiter durchs Leben. Das ist das Geheimnis des Christentums. Wow. Also in diesem allen, in allen möglichen Schwierigkeiten, in allem Bösen, was wir erleben, sind wir was? Mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Amen. Ruhe in diesem Bewusstsein, Gott liebt mich. Jesus hat in diesem Bewusstsein geruht. Er sagt wieder und wieder und wieder, der Vater liebt den Sohn. Deswegen muss irgendwie alles zum Schluss zum Sieg führen, egal wie es jetzt aussieht, auch wenn sie jetzt Steine nach mir werfen, ob das echte Steine sind oder verbale Steine sind, ob sie Cancel Culture mit mir betreiben, meinen Ruf versuchen zu ruinieren, vollkommen egal. Hinterher werde ich triumphieren, denn der Herr ist mit mir. Nichts wird mich trennen können von der Liebe Christi. Und der ist derjenige, auf den es ankommt. Amen. Okay. Johannes hat sich das auch angezogen. Johannes war der cleverste Jünger, der Apostel von den Zwölfen, der sagt, immer wieder viermal nennt es sich in seinem Evangelium, nicht dreimal, wie letzte Woche behauptet, sondern viermal behauptet in seinem Evangelium, Johannes ist der Jünger, den Jesus liebte. Jesus hat alle Jünger geliebt, aber der war sich bewusst, dass er ihn liebt. Und er hat auch entsprechende Segnungen gehabt dann. Der hat länger geliebt als alle anderen. Ist zum Schluss eines friedlichen Todes im Bett gestorben, im Gegensatz zu den anderen. Mal ganz ehrlich, bevor sie mich kreuzigen oder aufhängen oder sonst was machen, sterbe ich lieber im Bett. Na, segne doch meine Kinder und mach die Augen zu. Viel schöner. Amen. Der Glaube wird durch die Liebe wirksam. Wenn du die verinnerlicht hast, lebst du besser. Das ist meine These heute, das ist der Satz, der wichtig ist. Jetzt ist es natürlich so, dass du andere auch lieben sollst. Ist ja ganz klar. Wenn du geliebt wirst, dann willst du andere auch lieben. Amen. Dass du in so einem Segensfluss drinnen bist. Und das kannst du auch. Das kannst du, überleg mal. In Paulus, den hat man gefangen genommen, man hat ihn getriezt und geschunden, man hat ihn übers Mittelmeer geschleift nach Italien. Und dort ist er dann zur Gemeinde gekommen und dort haben sie ihm alle versichert: Paulus, wenn du vor Gericht stehst, dann kommen wir und wir sind alle Zeugen der Verteidigung. Wir sprechen alle für dich. Wir stehen hinter dir, Paulus. Als es dann soweit war, war keiner da. Bei meiner ersten Verhandlung stand mir niemand bei. Sie alle haben mich verlassen. Und jetzt kommt was. Paulus sagt nicht: Gott weiß es, und Herr wird sie strafen für ihre Lügen. Hat er nicht gemacht, sondern er sagt: Es werde ihnen nicht zugerechnet. Hallo? Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr stand mir bei, heißt's, und stärkte mich. Wisst ihr, was passiert ist? Ich kann mir das gut vorstellen. Er hat gemerkt, es ist niemand da, er muss sich selber verteidigen. Dann hat er sich an das Wort von Jesus erinnert, in Matthäus Kapitel 10. Wenn sie euch vor Gericht stellen, macht euch keinen Kopf, der Geist Gottes spricht dann durch euch. Es wird euch spontan gegeben werden. Also hat sich Paulus hingestellt und hat angefangen zu reden. Und er hat die Gegenwart Gottes gemerkt, er hat die Salbung Gottes gefühlt und er hat gemerkt, Gott ist in Kontrolle hier. Es ist alles gut. Und es haben sich Leute, die ihn bewacht haben, Römer, haben sich bekehrt. Massenweise. Die haben ihn dann 2 Jahre lang in Ruhe gelassen, in seiner eigenen Mietswohnung. Das musst du aber erstmal können. Das kannst du nur dann, schau, wenn du innerlich weißt, Gott liebt dich, wenn du in dieser Liebe wirklich angekommen bist und drin ruhst. Es kann gut sein, dass Gott ab und zu Dinge für dich hat oder von dir will, die nicht unbedingt bequem sind für dich. Danke für das Donner der Amen wieder. Aber wenn du das dann durchziehst, verherrlicht sich Gott in dir und durch dich und für dich. Er lässt sich dann zum Schluss besser dastehen als vorher. Ja, denn als Jesus ans Kreuz gegangen ist, dann wieder auferstanden ist, das hat ihm eine Position verschafft, die einzigartig ist in der Menschheit. Amen. Wir werden Gott in alle Ewigkeit dafür danken, dass er das gemacht hat. Gott hat ihn verherrlicht. Johannes Kapitel 14, 21, 22 und 23. Da heißt es: Wer in Liebe wandelt, also wer seinen Nächsten liebt, und wie macht man das praktisch? Zum Beispiel dadurch, dass man die 10 Gebote hält. Die bilden die Nächstenliebe ziemlich gut ab. Amen. Du wirst nicht gerettet dadurch, dass du die Gebote hältst, aber du drückst deine Liebe zu Gott aus, dadurch, dass du diese Gebote hältst. Und jetzt, wo du von neuem geboren bist, wo du Jesus im Herzen hast, kannst du die auch halten. Du bist diesbezüglich kein Versager mehr. Du kannst es. Die Sünde wird nicht über dich herrschen. Okay, das ist die große Verheißung von Jesus. Gut, also wer in Liebe wandelt, bei dem wird Gott wohnen und Jesus wird sich ihm offenbaren. Eigentlich ist das Wort manifestieren, den Vorhang wegziehen. Jetzt überleg mal, wir haben hier einen Vorhang. Und zwar, wir können nicht in den geistlichen Bereich hineinschauen. Stimmt das? Können wir nicht. Für uns ist nicht der Himmel ständig offen. Aber jetzt kommt Gott und sagt, wenn du es magst wie ich, wenn du in Liebe wandelst, wenn du in Liebe wandelst deinem Nächsten gegenüber, dann passiert was. Der Vater und ich, wir kommen zu dir durch den Heiligen Geist. Und wir wohnen dann bei dir. Wenn Gott bei dir im Haus wohnt, dann hat es Auswirkungen. Unbedingt, meine Güte. Dann ist es irgendwie besser. Und dann sagt Jesus weiter, ich werde mich ihm offenbaren. Das Wort ist das Wort Apokalyo. Davon kommt das Wort Apokalypse. Das heißt jetzt nicht Untergang, sondern das heißt ganz einfach Offenbarung. Jesus wird sich dir offenbaren. Wer hätte gern, dass Jesus sich ihm offenbart? Noch mehr als bisher. Gut, bin ich froh. Bin in der richtigen Gesellschaft. Der Herr möchte sich dir auch offenbaren. Und es wird er machen, wenn du in Liebe wandelst. Das zieht ihn an. Und es ist nicht so schwer. Jesus sagt selber, wer einem anderen einen Becher kalten Wassers gibt, in Gottes Namen, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Okay, du wirst Jesus besser kennenlernen. Sehen wir da irgendwie Beispiele dafür in der Bibel? Natürlich. Denk mal an den Cornelius. Der hat noch nicht einmal richtig an Jesus geglaubt. Der hat an Gott geglaubt und hat versucht, seine Gebote zu halten. Und das war alles wunderbar. Aber er hat noch nicht an Jesus geglaubt. Doch der Vater hat es gesehen. Jesus hat es gesehen. Und er war so begeistert von diesem Mann, der noch kein Christ war, dass er Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hat, einen Engel zu ihm geschickt hat und einen Apostel zu ihm geschickt hat. Und ihm sagen hat lassen, hey, hör dir eine Predigt von Petrus an, dann glaubst du an Jesus und dann bist du gerettet für alle Zeiten. Wie kam Gott drauf, ausgerechnet diesem Centurio, diesem römischen Mann, der kein Jude war und kein Christ war, so entgegenzukommen? Nächstenliebe. Als der Engel nämlich eintrat ins Gebetszimmer von Cornelius, hat er zu ihm gesagt: Cornelius, deine Gebete und deine Almosen sind aufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Deine Gebete, Gottesliebe, deine Almosen, Nächstenliebe, sind aufgestiegen vor Gott. Ich sage nochmal eins, deine Gebete und deine Gaben, dein Opfer, steigt auch auf vor Gott. Und er ist willig, bereit und in der Lage, sich genauso für dich einzusetzen wie für den Cornelius seiner Zeit. Amen. Oder denk an den anderen Hauptmann in einem Evangelium. Ja. Älteste der Juden, die gehen zu Jesus und sagen: Du, da gibt es einen römischen Centurio, einen Hauptmann, der hat einen kranken Diener und der möchte, dass du für den betest und ihn heilst. Und dann sagen sie zu ihm: Er ist es würdig, dass du das tust, denn er liebt unser Volk und hat uns die Synagoge erbaut. Er hat die Liebe dadurch geoffenbart, dass er eine Handlung vollzogen hat, und zwar die Synagoge gebaut hat. Merkst du was? Das ist genau dasselbe Prinzip, wie Gott selber anwendet, was wir gerade im 1. Johannes Kapitel 4, 9 und 10 gesehen haben. Und Jesus sagt: Jo, ich will kommen. Dann kommt ein Bote von dem Mann und sagt zu ihm: Ach Herr, du musst nicht kommen, so würdig bin ich nicht. Ich bin eigentlich nicht würdig, dass du unter mein Haus kommst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und Jesus sagt: Was für ein Glaube! So einen großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen, wie dieser römische, nicht-jüdische Hauptmann hat. Und dann sagt er weiter: Von Norden und Süden, ne, das sagt er nicht, er sagt: Von Osten und Westen werdet ihr sehen, wie Leute ins Reich Gottes kommen, von denen man es jetzt gar nicht denkt. Und die werden dort mit Abraham, Isaak und Jakob Gott loben und preisen. Was ist da passiert? Der Glaube dieses Hauptmanns, der war wirksam, genau das ist das Wort. Der Glaube dieses Hauptmanns war wirksam durch die Liebe. Siehst du das? Er hat geliebt, hat die Synagoge erbaut und es hat seinen Glauben in die Güte Gottes so sehr gestärkt, dass er mit Leichtigkeit die Heilung seines Knechtes aus dem Mund Christi empfangen hat. Ich wünsche mir, dass du auch so ein Hauptmann bist wie der. Amen. Wenn du jetzt vielleicht so einer bist wie er, der noch gar kein Christ ist, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, einer zu werden. Also wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest, dann bete einfach jetzt mit mir. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir: Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt von Neuem geboren, ein Kind Gottes. Und jetzt folge Jesus nach, wandle in Liebe und es wird gut mit dir. Amen. Thank you.